Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen zu Zollcast Folge 100, direkt aus dem Raumschiff Augenkneis. Das habe ich mir vorab so überlegt, denn wir sind natürlich diesmal nicht in einer digitalen Bodenprofilgrube, sondern der Julian und ich, wir heben an dieser Stelle ab. Erstmal hallo Julian, grüße dich.
Moin Moin, hi.
Julian, du bist gleichzeitig, ich bin natürlich der Captain, wie sollte es anders sein? Das ist auch im Sharepick entsprechend so dargestellt, aber dir kommt eine ganze Menge Verantwortung heute zu. Du bist der erste Offizier, Steuermann und gleichzeitig natürlich Wissenschaftsoffizier, weil du uns heute hier mit allen notwendigen Informationen versorgst. Also wir wissen ja von der Enterprise, im Notfall kann tatsächlich auch der Wissenschaftsoffizier beziehungsweise auch der Bordarzt, ne, den Captain dann sozusagen absetzen, vorübergehend. Ne? Und das steht dir auf jeden Fall auch in dieser Folge zu.
Ich notiere mir das mal gerade. Könnte später richtig werden.
Falls ich dich zu sehr nerve, einfach wegsperren, dann geht das.
Schleuse auf und draußen.
Aber ich freue mich sehr, du hast es angeboten und es steht ja schon lange auf dem Zettel, dass wir eben uns mal nicht nur mit terrestrischen Ökosystemen beschäftigen. Was heißt nur? Das machen wir natürlich gerne und das sind wir auch noch lange nicht fertig damit. Aber die Folge 100 ist natürlich was Besonderes aus verschiedenen Gründen. Es ist eine schöne Zahl, die sieht sehr gut aus. Und sie gibt auch so ein bisschen Anlass jetzt vor unserer Sommerpause, zumindest für mich mal, sich bewusst zu werden, wie viel wir ja eigentlich schon geschafft haben in diesem Podcast. Ja, also 100 Folgen kommt mir gar nicht so vor. Du bist seit ungefähr, sagen wir mal so 50 Folgen, schätze ich mal, seid ihr als neues Team mit dabei. Wie hast du die Zeit erlebt, Julian?
Sehr kurzweilig tatsächlich. Also man sieht auf dem Plan ja eigentlich immer, dass sehr viele Wochen dazwischen liegen. Und man ist ja ständig dann so dabei, die Fühler auszustrecken und sich mal zu überlegen, was kommt denn in der neuen Folge vielleicht dran. Und es kam immer irgendwie schneller als gedacht dann die neue Folgenaufnahme schon wieder. Aber jedes Mal wieder so ein Kleinod der Aufnahme, dass man so sagt, das macht auch tatsächlich richtig Bock, die Folgen da auch mit aufzuzeichnen.
Ja, das freut mich und das wird auch noch so weitergehen. Also wir hatten ja jetzt, du konntest leider nicht dabei sein. Dich hat so eine Sommererkältung etwas dahin gerafft. Das hat uns sehr traurig gemacht. Wir haben das jetzt auch auf dem Teamtreffen gesehen, dass uns eigentlich die Ideen nicht ausgehen und das geht dir ja sicherlich ähnlich. Du hast mir jetzt vorab schon wieder das nächste Thema sozusagen auf dem Tablett serviert und die nächste Idee gehabt hier. Wir sind noch lange nicht fertig und das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl. Ne? Du kannst hier 100 Folgen oder aus eurer Sicht jetzt 50 Folgen machen, bist aber noch lange nicht fertig. Es geht immer noch weiter und wir haben neue Ideen. Wir professionalisieren uns im Laufe der Zeit immer mehr. Das ist uns natürlich auch wichtig. Und jetzt ist aber, glaube ich, mal so eine Folge, die wir auch natürlich für euch da draußen gemacht haben, aber auch ein Stück weit für uns, um einfach mal so ein bisschen abzunörden über das, worüber wir halt eben gleich sprechen werden. Seid mal gespannt, ja. Und Julian, du bist auch, ich habe dich jetzt vorab gefragt, aber dich könnte man auch als Trekkie bezeichnen. Also dir schmeichelt es auch, dass wir dich jetzt hier in Star Trek-Uniform mit dargestellt haben, oder?
Ja, durchaus, ne, durchaus. Also mal mit Höhen und Tiefen, aber momentan so habe ich wieder so eine Phase entwickelt, wo man die alten Sachen mal wieder findet. Es gibt ja immer dieses große Streitthema New Track versus Old Track, ne? Also die neueren Sachen gar nicht mal so viel geguckt. Aber so ein Rewatch bin ich jetzt mal immer wieder so dran, so die alten TNG, DS9-Geschichten dann so. Das ist so meine formative Phase früher mal gewesen, ne? Mit dem man so in Kontakt gekommen ist.
Ja, ich kenne es auch noch. Kabel 1 lief das hoch und runter damals im Fernsehen. Das hat man angeguckt. Und jetzt im Erwachsenenalter, ich finde Star Trek, also vor allem The Next Generation, ist halt wirklich gut geeignet, um auch mal abzuschalten. Und wenn man aber auch drauf Bock hat, sich tiefgründige Gedanken zu machen, ne? Das ist sehr philosophisch angehaucht auch, ne? Es werden ja viele Fragen der Menschheit auch diskutiert in dieser Serie und ich kann das jedem und jeder nur empfehlen, auch wenn ihr vielleicht irgendwie da, ein bisschen negativ eingestellt seid oder so, guckt ruhig mal rein. Die ein oder andere Folge hat ja auch den ein oder anderen Preis gewonnen, aus gutem Grund, ne? Und ich kann es einfach nur empfehlen. Star Trek ist wirklich eine schöne Sache. Ja, so, jetzt kommen wir aber mal, würde ich sagen, von Star Trek tatsächlich schon so in Richtung unseres heutigen Themas. Wir haben die Folge genannt Schweine im Weltall und wenn ihr euch das Sharepick anguckt, dann werdet ihr hoffentlich lachen. Und ihr werdet es verstehen. Willst du noch mal kurz erklären für diejenigen, die vielleicht Schweine im Weltall nicht kennen, was es eigentlich damit auf sich hat?
Es war damals, glaube ich, ein berüchtigter Sketch bei den Muppets tatsächlich, ne? Mit Miss Piggy im Weltraum irgendwie und Kermit als erstem Offizier und so. Also, daher kam praktisch, und ich glaube, das war so eine der guten Phasen deutscher Übersetzungen, ne? Also, dass dann irgendwann die deutsche Lokalisation drauf gekommen ist, diese Miniserie dann Schweine im Weltall zu nennen. Also wir sind im Grunde aufgrund des Papers ja auch ein bisschen drauf gekommen. Das war wieder so eine dieser unseligen Planungssitzungen vor und nach der Folgenaufnahme, wo man einfach mal so spinnt, was könnte man denn machen? Weil unter uns, du warst glaube ich so derjenige, der das Grundthema mal am Rande erwähnt hatte und wo ich dann gesagt habe, ja, da gucke ich mal nach, ob es was gibt. Ja, und es gab was.
Jetzt haben wir einen super Cliffhanger vorbereitet. Ihr habt jetzt aber hoffentlich auch gelernt. Erstens mal guckt mal in die Shownotes. Ich werde da auf jeden Fall Schweine im Weltall mit deutscher Synchronisation, ist auf YouTube zu finden, verlinken. Schaut euch das mal an. Ist unglaublich lustig. Ist ein Klassiker, mehr oder weniger. Ihr seht gleichzeitig in den sozialen Medien diese Sharepics, wo eben Julian und ich abgebildet sind. Auch das soll natürlich zum Lachen bringen an der Stelle. Und warum wir jetzt aber wissenschaftlich von Schweinen im Weltall sprechen, das erfahrt ihr gleich. Allerdings, ich denke, es ist klar, dass wir natürlich über extraterrestrische Böden sprechen in dieser Folge oder sprechen wollen. Und wenn ihr mal kurz in euch geht und mal drüber nachdenkt, welche Böden würden euch da einfallen, dann ist der nächste Himmelskörper, der sozusagen von der Erde aus noch relativ gut zu erreichen ist, natürlich der Mond, ja, und wenn wir dann mal drüber nachdenken, was gibt es vielleicht für einen Planeten, den man potenziell irgendwann mal besiedeln könnte, dann ist es der Mars, ne? Das sind so die beiden Himmelskörper, die heute im Fokus stehen, mehr oder weniger. Und ich habe mir mal vorab einfach, weil mich das mal interessiert hat, ne? Also wir reden hier über Mond- und Marsböden heute, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir werden noch über die Frage reden, inwiefern man die beiden eigentlich als Böden bezeichnen kann oder auch nicht. Das wird hier diskutiert werden. Aber jetzt ist es ja interessant, sich erstmal zu überlegen, als Bodenkundler, wenn du irgendwie auf Probensuche bist, ne, dann bist du ja auf der Erde sozusagen schon manchmal mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Zum Beispiel könnte es sein, dass du nach Grönland reisen musst oder auf den afrikanischen Kontinent irgendwo. Das sind weite Strecken, du musst dein Equipment natürlich auch entsprechend verschiffen oder einfliegen lassen. Das kostet alles Geld und so weiter, also das ist schon nicht unwesentlich und braucht eine gute Planung. Jetzt möge man sich aber mal überlegen, was denn wäre, wenn man extraterrestrischer Bodenkundler ist und eben versuchen möchte, entsprechende Proben von den anderen Himmelskörpern zu kriegen. Ja, das ist natürlich wesentlich schwieriger, allein schon am Beispiel des Mondes. Und deswegen habe ich mir mal angeguckt, wie viel Mondmaterial es eigentlich auf der Erde gibt. Ne, also wie viel Mondgestein, Lockersediment, was immer an der Mondoberfläche sich eben befindet, ruht derzeit auf unserem Planeten hier auf der Erde. Da könnt ihr jetzt mal kurz in euch gehen. Vielleicht ist es auch der Moment, um mal Pause zu drücken und das mal zu diskutieren und zu raten. Ich habe das mal aufsummiert. Vielleicht noch eine Randinformation, also Mondmaterial, Mondgestein, Lockersediment ist von verschiedenen Mondmissionen tatsächlich auf die Erde gelangt. Das sind die amerikanischen Apollo-Missionen, kennt man ja, Apollo 11, ne, mit Neil Armstrong und so weiter, ne? Apollo 13 nicht, das ist die, in der, wo ich definitiv den Film mit Tom Hanks empfehlen kann, die entsprechend schiefgegangen ist, ne? Aber Apollo 11, 12, 14 und 15 beispielsweise. Die sowjetischen Luna-Missionen haben ebenfalls Mondgestein mitgebracht und dann neuerdings die chinesischen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Chang'e-Missionen. Da gab es Chang'e 5 und jetzt vor wenigen Tagen ist Chang'e 6 auf die Erde zurückgekehrt. Das sind die drei großen Raumfahrtprogramme, die sozusagen Mondmaterial zurückgebracht haben. Und ich löse es jetzt auf. Es befinden sich derzeit auf der Erde ca. 384 Kilogramm Mondgestein. Ja, weiß nicht, das ist ein begrenzter Probenumfang, Julian, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das zeigt ja auch ein großes Problem, ne? Also, ja. Dass wir relativ wenige wirkliche Handstücke oder wirklich direkte Proben haben. Allerdings zum Glück halt ein bisschen mehr an indirekten Probenahmen. Ne? Also gerade wenn wir auch vom noch den Schritt weitergehen, der von dir erwähnte Mars ist ja auch potenziell mal interessant für uns. Werden wir auch nachher noch im Zuge des Papers zu kommen. Da wird es dann halt noch dünner, was das Ganze eben angeht. Da haben wir ja wirklich nur einzelne Fragmente, die zum Beispiel halt wirklich als Boliden auf der Erde gelandet sind, mit schierem Zufall. Und ansonsten natürlich über die Rover-Missionen, die jetzt in den letzten Jahren drüber gegangen sind, rein spektralanalytisch zum Beispiel. Ne? Also dass man einfach die Zusammensetzung sich mal angeguckt hat von dem Material. Aber da wird es natürlich nochmal einen ganz, ganz großen Schlag dünner, als es noch beim Mondgestein eh schon ist.
Ja, genau. Und ich hatte das in der Folge mit Laura zu den Bärtierchen mal so angeteast. Ne? Da ging es um einen Film live mit Jake Gyllenhaal, wo entsprechend Mondproben auf die internationale Raumstation, Marsproben auf die internationale Raumstation gelangen mit einer Kapsel. Ich hätte gedacht, dass das auch passiert ist, aber du hast es richtig gesagt. Ne? Es sind überwiegend Meteorite. Irgendwas so im Bereich 140 Kilogramm wird geschätzt, Marsgestein gibt es derzeit auf unserem Planet. Das ist auch viel. Und ich finde das auch sehr beeindruckend, dass man einzelne Meteorite finden kann und dann auch so genau sagen kann, dass das eben Marsmaterial ist. Und ich finde es umso beeindruckender, dass das eben von so einem relativ weit entfernten Himmelskörper auch zur Erde gelangt. Ne? Und das muss ja auch ein gewisser Zufall sein, dass es trifft sozusagen. Ne? Also das ist alles sehr, sehr beeindruckend. Aber wir sehen schon, der Probenumfang ist ein bisschen eingeschränkt. Und weil du dich darauf vorbereitet hast, Julian, bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir zu Mond- und Marsböden erklären kannst. Weil ehrlich gesagt, ich habe das Thema zwar schon mal am Rande vorgeschlagen, hatte da auch mega Lust drauf, das mal zu recherchieren. Aber ich bin eigentlich überwiegend ahnungslos. Deswegen setz mich mal ins Bild, was es eigentlich mit diesen Böden auf sich hat.
Jo, also im Grunde ist jetzt erstmal, wie wir schon gesagt haben, die Definitionsfrage zu stellen. Ist das, was wir da überhaupt haben, definitionsgemäßen Boden? Und der Punkt ist halt, es hängt von der Definition ab, was wir unter Boden verstehen. Und die Autorenteams, die natürlich gerne mit diesen Proben arbeiten wollen und das auch in Richtung einer pädologischen Ansprache machen, ist es natürlich so eine Sache, dass die ihren Case pushen, ne, und sagen, ja, das ist tatsächlich eher wirklich ein Boden. Dafür gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Also wenn wir jetzt, und das haben wir selbst auch wir haben ja ein paar weiterführende Paper auch noch verlinkt dazu, wenn wir da also theoretisch praktisch reingucken, sehen wir also zum Beispiel, dass nicht alle Kriterien erfüllt werden, die normalerweise ein terrestrischer Boden erfüllen müsste, nämlich zum Beispiel, dass es belebt ist. Das ist definitiv nach derzeitigem Stand des Wissens nicht der Fall. Und wir haben auch keine Akkumulation dementsprechend von organischer Materie. Das ist also auch was wir uns eigentlich großflächig schenken könnten. Und es wäre, würden wir es jemals finden, natürlich eine relativ grundlegend Dinge verändernde Studie, wenn wir sagen würden, wir finden alte Akkumulation von organischem Material oder sogar halt tatsächlich Leben. Dazu gibt es momentan halt einfach keinen Nachweis. Also von der Warte aus, würden wir das definieren wollen, muss man halt einfach sagen, nee, können wir nicht halten. Ist also definitionsgemäß kein Boden, sondern halt eher einfach Verwitterungsmaterial, Gestein, ne, das einfach aufbereitet ist. Allerdings führen halt die Forschergruppen, die wir jetzt teilweise auch mit den Papern hier vertreten haben, schon ins Feld, dass wir physikochemische Veränderungen, also Verwitterungsprozesse haben, die darüber gehen. Und aus der Warte könnte man es tatsächlich als Boden ansprechen, halt eben als Regolithmaterial, also unverwittertes Gestein, was im Grunde ganz am Beginn einer Bodenbildung steht und ja letztlich basalen Verwitterungsprozessen unterliegt. Derzeit natürlich, also insbesondere Mond und Mars derzeitig, haben wir natürlich klar physikalische Verwitterung, die im Vordergrund stehen, weil wir echt recht harsches Klima haben. Gleichzeitig natürlich brauchen wir, um tiefergehende chemische Verwitterung zu erzeugen, Wasser in flüssiger Form am besten, ne? Wo wir aber jetzt inzwischen ja beim Mars zumindest wissen, es muss Zeiten gegeben haben, da war das der Fall. Und wir haben immer noch gerade in den Polregionen einzelne kleine Bereiche, wo man davon ausgeht, dass zumindest im Eis gebundenes Wasser vorhanden ist, was nicht ausschließbar in kurzen Phasen auch mal eine flüssige Phase übergehen kann. Und wenn man sich von der Warte aus nähert, könnte man also eben versuchen, eine Klassifikation vorzunehmen. Großes Problem dabei ist, also wir haben auch ein Paper von Certini et al. Mit in den Shownotes mit drin. Die haben das versucht, einmal über die WAB-Nomenklatur, einmal über die US-Taxonomie, sind aber auch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Also sie sagen, okay, man kann sich nähern in einer Benennung dessen, was wir da sehen. würden es aber nicht zufriedenstellend treffen. Also wenn wir jetzt mal einfach über die WAB gehen, die den meisten ja vielleicht was sagen sollte, haben wir ja quasi diese Hauptgruppen an Bodentypen. Dann können wir auch diese Qualifier hinzufügen, das heißt beschreibende Argumente oder beschreibende Adjektive dann da drin. Und so das Gros der Marsböden zum Beispiel würden sie ansprechen, ich zitiere jetzt mal als Leptic, Protic, Cryosols, in Klammern Aridic. Und jetzt haben wir ja vier Vokabeln da quasi drin. Leptic ist halt steinig, ne? Das wäre so das der übliche Qualifier für steinreiche Böden. Und das Entscheidende ist tatsächlich dieser kleine Bauerntrick des Protic. Und Protic ist quasi in der WAB, ich zitiere auch nochmal ganz kurz hier draus, showing no soil horizon development with the exception of a cryic horizon which may be present. Also quasi noch keine richtige Horizontierung ist erkennbar. Und allenfalls eine sogenannte Cryic-Geschichte, also eine Kryo-Geschichte, eine Eisgeschichte, und deshalb werden sie auch in die Kryosole eingeordnet. Das sind im Grunde das, was bei uns die Permafrostböden teilweise sind, ne? Also die so unter relativ kühlen Temperaturbedingungen sich bilden. Und ja, den letzten Qualifier, Aridic, der spricht eigentlich auch für sich, arid, sehr trocken, weil eben kein Wasser vorhanden ist. Und so könnte man sie beschreiben. Wenn rein wir natürlich wissen, unter gegebenen Randbedingungen werden die niemals diesen Protic-Status irgendwie verlassen, ne, weil die können ja faktisch nichts entwickeln an Horizontierung. Also so viel erstmal zu dieser Einordnung, was ist das? Es gibt zwei Schulen, die eine sagt, das ist kein Boden, das ist einfach Gesteinsmaterial, das hat noch nicht den Sprung gegeben zum Boden hin. Andere sagen natürlich, okay, das könnte ein initialer Protoboden sein, der einfach nicht weitermachen kann. Also der unter gegebenen Randbedingungen halt einfach auf der Stufe stehen bleibt. Beides hat Für und Wider. Das ist genau so eine Glaubensfrage, wie gibt es wirklich den Technosol oder nicht? Also wenn irgendwas menschlich einfach geschichtet wird, kann ich das als Boden ansprechen oder zum Beispiel eine ähnliche Frage. Nicht die identische, aber zumindest ähnlich. Gut, und wozu das im Grunde führt, ist jetzt ja zum eigentlichen Grund, warum heißt jetzt die ganze Folge Schweine im Weltall? Weil wir natürlich, man sagt es seit Jahrzehnten, dass es in den nächsten Jahrzehnten soweit ist. Also wir können mal gucken, ob wir das noch erleben, Christoph, in unserer Lebenszeit. Aber dass man mal irgendwann sagt, wir hätten Bock drauf, bemannte Missionen zu fliegen, wenn wir über den Mars sprechen, beziehungsweise eine zumindest periodisch bis dauerhafte Stationierung auf dem Mond hinzukriegen. Das wird zwar als einer der großen Gamechanger ja beschrieben, insbesondere eine Mondbasis hätte halt den großen Vorteil, da kann ich mit weniger Gravitation zum Beispiel weitere Missionen ausstarten, weil ich muss einfach weniger Sprit mitnehmen, um halt der Gravitation zu entfliehen. Ne? Und das führt natürlich zum nächsten Gedanken. Versorgung ist ein großes Problem, gerade wenn ich längerfristig irgendwo hocken will. Unsere ISS, die fliegt ja in einer niedrigeren Erdumlaufbahn, das ist kein Problem. Dann kommt mal immer die Kapsel hochgeschossen, bringt neuen Vorrat und gut ist. Mond würde vielleicht auch noch gehen irgendwo, beim Mars sehe es schon schwieriger aus, tatsächlich von den Laufzeiten her. Das heißt, der Wille ist natürlich da, kriegen wir vielleicht aus dem Zeug, was da rumliegt, irgendwie eine Produktion hin. Na, also sprich, einfach eine blöd gesprochen ackerbauliche Nutzung auf Mondsubstrat oder auf Marssubstraten. Was jetzt natürlich noch eher Science-Fiction ist, aber wenn wir mal 40, 50 Jahre weiter gucken und man eventuell mal auf den Trichter kommt, mal wieder so ein bisschen was in Exploration zu investieren und nicht im Krieg, ne? Also ist halt immer so die Sache, wo die Gelder halt hinfließen, ist es durchaus ein mittelfristiges Ding, dass man schon drüber sprechen müsste, ne? Zumindest den Mond wäre nice, irgendwie eine Eigenversorgung und wie herstellen zu können, zumindest um ein bisschen was an Supplementen dort zu haben. Ja, und die Frage haben sich dann halt mehrere Forschungsteams gestellt, also wir haben jetzt mal exemplarisch einfach eins rausgegriffen, was im Grunde Platzhaltersubstrate genommen hat. Also es gibt tatsächlich auch eine Referenzbasis dafür. Sprich, also es gibt der Colorado School of Mines, gibt es tatsächlich die sogenannte Planetary Simulant Database. Also die quasi auf Basis deiner eben beschriebenen Proben so eine Art chemischen Fingerabdruck erstellt hat, wie sehen denn typische Böden aus des Mars und des Mondes. Beim Mond ist man sogar so weit zu differenzieren zwischen den Highlands, den Lowlands quasi, weil die anders teilweise zusammengestellt sind. Wie sieht's aus zum Beispiel in den Maargebieten des Mondes, also in den großen ausgedehnten Maren, die wir ja auch dort sehen. Also da hat man schon selbst unterschiedliche Datensätze, die einfach ein speziellen chemischen Fingerabdruck haben. Und dann war jetzt quasi die Idee unserer Hauptstudie, wie kriegen wir das zu einer vernünftigen Biomasseproduktion? Was die also gemacht haben, ist tatsächlich einfach versucht, Salat anzubauen. Ne? Also dementsprechend versucht, auf diesen Substraten, also einmal auf einem Mars- und einmal auf einem Mondsubstrat, was zu ziehen. Und zum anderen haben sie noch versucht, die Standardeigenschaften artifiziell zu verbessern. Und dann kommen nämlich die Schweine ins Weltall, weil es halt nämlich hauptsächlich über einen ganz normalen organischen Dünger halt eben geht. Sprich, also praktisch Schweine- und Pferdemist. Wir hätten jetzt also auch sagen, dass ich Fury im Weltall hätten wir auch machen können. Schweine passt aber besser. Die haben also quasi in unterschiedlichen Konzentrationen organische Dünger dran gepackt, um zu gucken, wächst da was? Na, funktioniert das denn überhaupt? Ja, um es kurz zu machen, ja, das funktioniert. Also wir kriegen auf jeden Fall die Salate, die sie da halt eben draufgepflanzt haben, haben die tatsächlich gezogen bekommen. Jetzt muss man natürlich sagen, war fast erwartbar. Gerade wenn wir organische Substanzen hinzufügen, dann basteln wir uns ja quasi artifiziell so einen Bodenstandort ganz gut hin. Was erstaunlich war, dass selbst bei nicht geimpften und nicht veränderten Mars- und Mondböden selbst dann noch eine gewisse Biomasseproduktion möglich war. Na, also dass wir selbst da ein Wachstum entsprechend hatten. Und die haben es im Grunde danach statistisch einfach in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Also im Grunde zu sagen, wie gut war denn quasi der das Wachstum mit unterschiedlich starker Zugabe von Düngemitteln mit dabei. Was ganz klar war, der Rohboden war durchweg am schlechtesten, was also zum Beispiel die Länge der Wurzel anging. Das war so ein Parameter, den die sich angeguckt haben. Oder halt eben die Blattfläche, die entwickelt wurde zum Beispiel. Also im Grunde hat man versucht zu gucken, wie gut funktioniert das Pflanzenwachstum. Man hat dann auch im Grunde so Ratios gebaut, also Wurzelmasse versus Pflanzenmasse oder Schößlingsmasse, ne? Also wie viel Biomasse konnte einfach produziert und gewonnen werden? Also ein relativer Hands-on-Ansatz zu sagen, wie viel kriege ich quasi raus? Und um es erstmal kurz zu machen, erstes Ergebnis, ja, also funktioniert überall. Am besten tatsächlich in so einem 70-30 Mischungsverhältnis, also 70 Teile Dünger auf 30 Teile Boden. Das war im Grunde so das Mischungsverhältnis, was man im Grunde reingepackt hat. Ja, und das hatte im Grunde so die besten Wachstumsbedingungen, die auch durchaus vergleichbar waren zu ja, nicht prallen Standorten auf der Erde, aber durchaus, dass man sagen kann, ja, da ist im Grunde was im Wachstum entstanden. Und das ist zumindest etwas Ermutigendes, dass man also würde ich erstmal sagen kann, da entsteht tatsächlich was. Also so viel erstmal zu den grundlegenden Findings, die das Paper eben hat. Also es ist prinzipiell schon mal möglich, ja, Pflanzen zu ziehen auf so einem simulierten Mond-Mars-Substrat.
Wahnsinn, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite auch nicht überraschend, Julian. Es gibt ja schon mindestens einen Film aus der Hollywood-Produktion, der das schon verarbeitet. Ne? Der Marsianer rettet Mark Watney aus dem Jahr 2015 mit Matt Damon. Kann ich sehr empfehlen. An der Stelle habe ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal empfohlen. Ne? Und ich meine auch, dass dieser Film entsprechende wissenschaftliche Beratung hatte. Das Paper ist allerdings jünger. Ne? Das ist aus dem Jahr 2022, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist aus dem Jahr 2022, also darauf können Sie sich nicht bezogen haben. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt da draußen, nicht zu großer Spoiler an der Stelle, hoffe ich, ne? Warum wird Mark Watney ein Marsianer? Naja, aus irgendeinem Grund bleibt er eben da auf diesem Planeten zurück, ne? Das ist offenbar eine Mars-Mission und er bleibt da zurück. Ich erzähle nicht mehr. Und er ist Biologe tatsächlich, ne? Und er steht quasi vor der großen Herausforderung, dort zu überleben in irgendeiner Art und Weise, ne? Und ja, dann kommt eins zum anderen. Er hat Kartoffeln dabei, ne? Also die haben eben als Ausrüstung oder als Nahrungsmittel quasi Kartoffelknollen mitbekommen. Er hat natürlich auch noch ein gewisses Nahrungsdepot vorrätig. Aber er fragt sich dann, wie er quasi die Kartoffeln vermehren kann, ne? Und er zieht sich dann in diesem Überlebenszelt, was dort aufgebaut ist, quasi Kartoffelpflanzen, ne? Und stellt dann Bohnen her. Jetzt könnt ihr euch alle mal überlegen, okay, er hat natürlich Er hat natürlich den Mars-Regolith, der da vorrätig ist. Ne? Er braucht jetzt aber scheinbar noch organische Substanz. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wo er die hernimmt. Das erkläre ich jetzt nicht an der Stelle. Ne? Aber für mich immer noch interessant. Ich habe das, ich war mal in einem anderen Podcast zu Gast und da wurde ich das gefragt, ob das plausibel ist. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht beantworten, Julian. Ich finde es schön, das jetzt mal zu wissen, ne? Dass man immerhin Salatpflanzen auf diesem Substrat ziehen kann.
Nee, auf jeden Fall. Man muss allerdings natürlich auf der anderen Seite sagen, dass diese sehr hohen Böden natürlich nicht die besten Standortbedingungen tatsächlich haben. Ne? Das ist also auch was in den Conclusions deutlich vorgeführt wird, dass wir also bei einem rohen Mars- oder Mondboden schon problematische Randbedingungen im Grunde mit dabei haben. Ne? Das bedeutet also, dass wir relativ hohe pH-Werte tatsächlich sogar haben, also im alkalischen Bereich. Wir haben sehr wenig bioverfügbare Nährstoffe, weil es halt eben noch sehr rohe primäre Minerale sind und die eben nicht diese intensiven chemischen Verwitterungsprozesse mitgemacht haben, die ja für uns vor allem ganz, ganz wichtig sind, wenn es darum geht, einen Boden zu bauen. Und das, glaube ich, ist ein ganz schönes Highlight, auch nochmal drüber nachzudenken, zu sagen, ja, wenn ich irgendwie Nährstoffe dranpacken will oder dranbringen will, wo papsen die meistens dran? Ja, das sind im Grunde ja zwei Oberflächen. Entweder sind es halt unsere organischen Anteile, die also auch eine relativ starke Austauscherfläche bilden und noch viel mehr, insbesondere bei uns in den mittleren Breiten, die Dreischichttonminerale. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn man sich so an die Lehrbuchfolgen erinnert, wie entstehen die meisten Dreischichttonminerale? Die sind ja seltenst ein primäres Mineral im Ausgangsgestein, sondern da kommt dieses Scrabble-Gewinnerwort Tonmineral-Neosynthese. Ich glaube, das ist so das längste Wort, was wir überhaupt in der Bodenkunde haben. Ja. Hat ein Y drin, also das Scrabble kannst du gut punkten. Das ist ein hydrolytischer Prozess. Und wie der Name halt schon sagt, ne, also Hydrolyse, ich brauche Wasser dafür, so als Türöffner. Also ich baue ja dann quasi Wasserstoff in das Kristallgitter ein, schmeiße Nährstoffe raus. Das mobilisiert auch schon im Prozess dann Nährstoffe. Das heißt, der Prozess, der fehlt uns ja. Wenn ich kein flüssiges Wasser habe, kann ich schlecht hydrolytisch verwittern. Und das ist einer der größten Kick-Off-Punkte, wenn es darum geht, dass wir überhaupt Tonminerale erzeugen. Weswegen wir auch da rein bodenphysikalisch auch den Nachteil haben, dass die Substrate relativ grobe Korngrößen haben. Also auch wieder typisch für primär physikalische Verwitterungstypen, die also eher in die Sandfraktion dann eben reingehen. Also relativ grobes Zeug, dementsprechend auch recht trocken. Und dann ist auch wieder klar, warum dann eine Zugabe von Organik eben noch das Wachstum verbessert, weil Organik natürlich auch als guter Wasserspeicher dienen kann. Also unter gleichen Randbedingungen, gleicher Zugabe zum Beispiel von Wasser, werden natürlich Böden mit einem höheren Organikanteil besser performen, was den Wasserhalt angeht, als jetzt ein nackter Mond- oder Marsboden, der hauptsächlich aus der Sandfraktion besteht. Da rauscht es eher durch. Die Pflanze kann sich halt entsprechend nicht so gut dran bedienen. Also das sind hauptsächlich für uns so diese Gegenargumente, die man halt kontern muss. Man hat halt, wie gesagt, Nährstoffe schon drin, nur sind halt noch sehr rohe Böden. Das heißt, wenn wir irgendwie es schaffen können, da eine weitergehende Pädogenese zu triggern, ist das eigentlich so der Hauptschlüssel, den wir anlegen könnten. Und das wäre bei uns klar, eine hydrolytische Verwitterung. Heißt für uns aber auch, wenn man jetzt so ein Paper weiterdenkt, ich werde nicht drum rumkommen, direkt artifiziell was hinzuzufügen, weil um einen Boden über quasi natürliche Prozesse an den Punkt zu kriegen, dass er tragfähig ist, das sind Tausende von Jahren an Prozessen. Also wenn ich überlege, wie alt so unsere mitteleuropäischen Böden sind, na, für die meisten war ja so der Startschuss Ende der letzten Eiszeit, dass wir so die rezenten Böden gebildet haben, die haben ein paar Tausender jetzt schon einfach auf dem Buckel. Und wenn man so in die Lehrbücher reinguckt, reden wir selbst über einen AI-Horizont, also was wirklich Initiales, locker so 200, 300 Jahre, ne, bis sich da wirklich mal so eine Auflage gebildet hat. Und das ist natürlich doppelt schwierig, weil ich kriege natürlich, so wie es momentan aussieht, einfach überhaupt keinen Bewuchs hin, der wiederum die Akkumulation von organischem Material triggern könnte. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, wenn wir damit arbeiten wollen, müssen wir, um eine vernünftige Produktion hinzubekommen, definitiv halt künstlich was dazu packen. Und im besten Falle, so wie es ja auch im Grunde das Team gemacht hat, aus unserem Hauptpaper, wäre es halt so eine klassische Zugabe von organischen Düngemittel und im besten Falle natürlich auch noch wirklich organischer Materie, na, möglichst vielleicht noch aus der Müllfraktion, dass wir also einen vernünftigen Humus dann eben noch mit dazu packen, dann würden wir halt in Richtung so eines ja anthropogen erzeugten Rohbodens gehen oder AC-Bodens, ne, also so diese beginnenden initialen Geschichten. Für das weitergehende Entwickeln eines möglichen Bodens brauche ich halt Zeit und Wasser. Das sind die entscheidenden Größen, weil ich allein mit physikalischer Verwitterung und mit dem Nichtvorhandensein von flüssigem Wasser in größerer Menge habe ich einfach das Problem, da kann sich nichts draus entwickeln. Na, also da fehlt mir einfach diese Prozessgruppe an Verwitterung, um wirklich so einen Bihorizont zu triggern, der sich dann irgendwann mal einstellt. Ne? Also das fehlt tatsächlich einfach. Nichtsdestotrotz ist es ja schon mal schön zu sehen, prinzipiell ist es machbar, was zu ziehen da. Also das wäre zumindest schon mal was Ermutigendes.
Ja. Muss halt deine organische Substanz mitführen, ne? Also es ist ein bisschen ernüchternd bis hierhin auf jeden Fall, aber ich will an der Stelle auch nochmal dran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das in der entsprechenden Lehrbuchfolge Humusfolge 16 auch gesagt habe, ne? Aber die organische Bodensubstanz wird natürlich auch von Mikroorganismen abgebaut. Ne? Das ist immer so ein gewisser Pool. Ne? Und die essentielle Frage in Böden ist ja eigentlich, wie viel kommt eigentlich rein in diesen Pool und wie viel wird verstoffwechselt. Ne? Und wenn wir jetzt auf Mond oder Mars entsprechend Nutzpflanzen anbauen, dann passiert das logischerweise natürlich unter einer Atmosphäre. In irgendeiner Art und Weise. Ne? Pflanzen betreiben Photosynthese, es wird also auch eine aerobe Atmosphäre werden, früher oder später, sage ich mal. Ne? Das heißt, dass das Mikrobiom, was mit der organischen Substanz mitgeliefert wird, verstoffwechselt diese auch fleißig. Ne? Und in Folge 16 habe ich möglicherweise schon gesagt, dass es ja in Böden auch wesentliche Stabilisierungsmechanismen der organischen Bodensubstanz gibt. Ne? Das ist ja diese organisch-mineralischen Assoziation, ne, beziehungsweise Stabilisierung. Das ist auch ganz wichtig, ne? Und das finde ich auch, hat so ein bisschen philosophischen Charakter, ne? Du brauchst eben immer die Wechselwirkung einer Mineralphase, ne? Das sind auch pädogene Oxide und Hydroxide, aber auch eben Tonminerale, ne? Mit der organischen Bodensubstanz, die eben dazu beitragen, dass diese organische Bodensubstanz vom mikrobiellen Abbau auch geschützt ist, ne? Und das hast du definitiv dort auch nicht. Julian hat es ja auch gerade gesagt. Es sind sehr vergleichsweise große Korngrößen, das heißt relativ kleine spezifische Oberflächen auch der mineralischen Partikel. Ne? Da wird sich dieser Effekt deutlich in Grenzen halten. Ne? Und du kannst dann entweder auf Zeit spielen, das hat Julian auch gesagt, also mehrere tausend Jahre, oder aber ausreichend Fläche okkupieren. Das würde mir dann auch noch einfallen. Ne? Also du müsstest unverhältnismäßig große Anbauflächen, Anbauzelte dann dort aufbauen. Ne? Also das ist mit erheblichem Materialeinsatz dann sicherlich verbunden. Ja.
Und das ist halt auch genau der Punkt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich irgendwann mal so einen spinnerten Ansatz fährt wie Terraforming oder irgendwas, das ist halt wirklich etwas, das wird halt in die 10, 100er bis 100.000 bis Millionen Jahre gehen, um da wirklich eine entsprechende Änderung zu machen. Ja. Das ist ja ein ganz fragiles, ausbalanciertes System, was im Grunde unsere Umwelt so geschaffen hat, wie wir sie jetzt sehen, was ja auch selbst auf der Erde so heterogen ist. Ne? Also wenn ich alleine überlege, es braucht ja nur kleinste Änderungen an den klimatischen Randbedingungen und schon sehe ich wirklich dramatisch andere Bodengesellschaften zum Beispiel mit anderen Fruchtbarkeiten auch mit dabei, mit anderen Potenzialen, die da drin liegen. Also ich muss ja tatsächlich bei uns ja nur mal über den Alpenbogen gucken und ich sehe dann halt mediterrane Böden. Ich muss ein bisschen weiter nach Norden rutschen. Ich sehe dann halt eher die Periglazialböden. Ich sehe eher Porzellierung dann halt eben unter den kalten, nassen Bedingungen und so. Also daran sieht man einfach, ne? Also es braucht gar nicht viel an Stellschraube und wir verlassen auch so einen Sweet Spot an Produktivität irgendwo. Also selbst bei uns ist es ja nicht gegeben, dass wir eine homogene Verteilung fruchtbarer Böden einfach haben. Und das wird es natürlich auch auf jedem extraterrestrischen Körper nochmal wieder schwieriger machen. Nur die große Spannung wird tatsächlich mal sein, weil wir über wirklich die Nachweisverfahren, die ja rasant in Geschwindigkeit zugenommen haben, was extraterrestrische Systeme eben, Planetensysteme auch angeht. Ne? Also sprich, Planetensysteme außerhalb des Sonnensystems. Ich weiß noch, also zu meinen Lebzeiten war das noch völlig undenkbar, dass man mal so theoretisiert hat, wie das denn überhaupt mal sein könnte. Ne? Also ob man überhaupt mal Nachweis findet. Dann fing man ja an, mit diesen Verdunklungszyklen zu gucken. Also rauscht etwas vor dem anderen Stern halt eben vorbei. Inzwischen sind wir teilweise schon fast bei bildgebenden Verfahren. Ne? Also dass man wirklich schon sagt, zumindest über nahen Infrarotbereiche und Ähnliches kann ich jetzt schon wirklich nähere Nachweise führen und teilweise selbst schon eine Spektralanalyse anderer Atmosphären ziehen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall noch in unseren Lebzeiten möglich sein, zumindest Kandidaten ins Auge zu fassen, die für uns natürlich null erreichbar sind. Das ist einfach eine energetische Frage. Aber wo man zumindest sagen könnte, potenziell wären das Bedingungen, unter denen eine Bodenbildung stattfinden könnte. Und das ist wie so vieles halt, bin ich halt in dieser nett genannten Goldilocks-Zone, dass ich halt Wasser in flüssiger Form habe. Das ist auch für Böden, wie wir sie kennen, so der entscheidende Faktor, dass wir überhaupt was Tiefergründiges bilden können. Weil halt ganz viel einfach über Lösungsprozesse, über Hydrolyse, über Hydratation läuft. Das sind so unsere großen Prozessschubladen, die aufgehen müssen, um überhaupt sowas zu bauen, wie das, was wir kennen. Also so einen typischen Boden. Ab davon werden die wahrscheinlich sogar recht ähnlich sein, weil auch das Ausgangsmaterial Mars- und Mondböden, wenn man sich so den chemischen Fingerabdruck anguckt, das ist halt die übliche Geschichte. Ne? Was wir ja auch schon mal besprochen hatten in vorhergehenden Folgen, es sind halt einfach hauptsächlich silikatische Verbindungen, weil Silikate ist das, was wir halt zuhauf einfach in den Böden haben. Auch auf der Erde sind ja fast ausschließlich Silikate Gesteinsbildner. Und in den seltenen Fällen haben wir überhaupt noch andere Geschichten wie ein Carbonat oder ein Phosphat oder ähnliches halt mit dabei. Die sind aber prozentual relativ gering tatsächlich verteilt. Aber zeigt auch wieder, na, obwohl sie so selten sind, haben wir natürlich dann auch wieder kleinräumig, selbst wenn ich nach Deutschland gucke, die Bördegebiete, wo Löss drin liegt, plötzlich Carbonat liegt vor, zack, superproduktive Böden. Na, also das sind so Geschichten, die einem auch zeigen, wie sensitiv so ein System tatsächlich ist. Und von da ausgehend haben wir noch einen Punkt, da haben wir so im Vorgespräch ein bisschen angerissen und das taucht auch in den Conclusions bei unserem Biomasse-Produktionspaper drin aus, auf, haben wir einen Punkt noch gar nicht besprochen und der ist gar nicht mal so trivial, weil auch hier zitiere ich nochmal eben kurz unser Paper. Da heißt es nämlich tatsächlich in der Conclusion hinten raus, however to assess the feasibility of these manual amended lunar and Martian soils, also um zu gucken, ob jetzt wirklich dieses mit Mist und Organikmaterial angereichertes Material halt wirklich tragfähig ist. For plant growth in space settings, these findings need to be validated in follow-up experiments under, und jetzt kommt das Entscheidende, microgravity. Weil alle unsere Prozesse, die wir beschreiben, und das ist gar nicht mal so unwichtig, funktionieren ja mit unserer schönen Gravitationskonstante. Also wir wissen, wie sich Wasser bewegt im Boden, weil wir halt wissen, es gibt hier ungefähr die 9,81 Meter Sekunde Quadrat Gravitationskonstante. Na, das ist dramatisch anders, wenn ich an einen kleinen Himmelskörper wie den Mond zum Beispiel denke. Es ist ja nicht nur, dass ich absurd hoch springen kann oder absurd weit springen kann oder ich kann den Ball ein paar Meter weiter werfen, um nicht zu sagen sehr viele Meter. Aber wenn man alleine überlegt, wie anders sich dann überhaupt Organismen drauf einstellen müssen, um an ihr Wasser zu kommen oder im extremen Fall, dazu haben wir auch noch so ein ganz kleines Abrisspaper mit in die Shownotes gepackt, unter Schwerelosigkeit. Es gibt ja auch die Experimente, wir versuchen auf dem Weg zum Mars oder zum Mond irgendwas zu ziehen. Also Mond ist noch relativ kurz, das ist nicht so wichtig, aber das ist ein Riesenproblem. Also wenn sich alleine schon die Gravitation nur halt verringert, weil der Mars ist kleiner als die Erde zum Beispiel, weniger dicht, der Mond nochmal wieder kleiner, also auch wieder weniger Gravitationswirkung da drauf, habe ich schon ein Riesenproblem, weil Pflanzen sind ja einfach genetisch darauf ausgerichtet, mit unserer Gravitation klarzukommen. Das heißt so, der Wasserzug, wie findet der statt? Kommt die Pflanze überhaupt dran? Wie gut wird das Wasser festgehalten im Boden? Wie schnell bewegt sich das weg? Das sind schon nicht ganz triviale Geschichten, ne? Auf die natürlich auch die Organismen entsprechend angepasst sind. Und das ist definitiv ein Problem, wenn ich in situ was anpflanzen will. Und sei es nur ein Gewächshaus oder so. Ne? Also, dass man sagt, ganz kleine kontrollierte Bedingungen, muss ich auch damit klarkommen und es rauskriegen, wie reagieren dann unterschiedliche Nutzpflanzen auf eine verminderte Gravitation zum Beispiel. Na, also das ist nur ein Punkt, der nicht abschließend klar ist, weil man natürlich auch dafür nur quasi unter simulierten Bedingungen arbeiten kann, die aber super schwierig einzustellen sind. Also ich krieg's nicht mal eben so leicht hin, eine veränderte Gravitation als Randbedingung irgendwie zu haben. Was es halt gibt, sind definitiv Wachstumsversuche auf der ISS. Damals schon auf der Mir hat man es gemacht, in Space Shuttle Flügen. Und da hat man schon gemerkt, dass teilweise die Organismen richtig Probleme bekommen haben, unter schwere Losigkeit zu arbeiten. Das ist natürlich das andere Extrem des Spektrums, was wir so an Gravitationseinfluss haben. Aber das wird definitiv auch noch ein spannendes Thema werden, wenn man jemals in die Richtung geht zu sagen, wir versuchen jetzt mal auf einem Mars zum Beispiel einfach mal Pflanzen zu ziehen. Ob wir es jemals hinkriegen, ist die andere Frage. Aber der Punkt ist tatsächlich, wie reagieren sie zum Beispiel einfach auf unterschiedliche Gravitation, was echt so den ganzen Saftzug in der Pflanze, Wasserbewegung im Boden dramatisch auch eben steuert. Also es sind noch so Dinge, die kriegt man nicht so leicht beantwortet dann.
Na, also da hat der Marsianer im gleichnamigen Spielfilm definitiv keine Probleme gehabt. Aber das ist eben Hollywood, ne? Sie mussten ihn ja irgendwie überleben lassen an der Stelle, ne? Aber ja, natürlich, das sind eben auch Gedanken. Und Julian, das finde ich eben bei Böden, also vor allem, wenn du über Böden als Pflanzenstandorte nachdenkst, ne, ist ja auch ein Teil oder kann zumindest im Englischsprachigen ist es ja so, dass der Begriff Soil eigentlich, dass man den auch gut übersetzen kann mit Ort, an dem Pflanzen wachsen. Ne? Also das ist eben auch so. Also nimmst du auch im Alltagsgebrauch eben, ne? Das so, und wenn du eben an diesen Ort, an dem Pflanzen wachsen, mal denkst, ne, und dir mal überlegst, was für Standortbedingungen unterschiedliche Pflanzenarten brauchen, dann siehst du, wie herrlich komplex Böden eigentlich sind, ne? Und wie herrlich komplex dann die restliche Umwelt eigentlich auch ist, ne? Auch abiotische Faktoren. Und dann siehst du eben, es ist alles nicht so einfach, ne? Und eben noch die Nutzpflanzenwissenschaften dazu zu nehmen und eben auch sich Landnutzung anzuschauen, ne? Das ist ja auch Teil unserer täglichen Arbeit hier im Podcast, ne? Und deswegen finde ich das wichtig, dass du das auch hier nochmal die Perspektive aufgemacht hast. Eine Frage hätte ich an der Stelle noch. Du hast ja gesagt, zur mineralischen Zusammensetzung von Mond- und Marsböden, die ist tatsächlich sehr vergleichbar mit der der Erdkruste, oder?
Ja, ziemlich. Also wir gehen ja eh davon aus, also momentane These, Mondbildung eh aus Protoerdmaterial, ne? Also mit Theia, dem anderen Protoplaneten, der wahrscheinlich mit uns zusammengestoßen ist. Da haben wir eh schon eine relativ vergleichbare Zusammensetzung mit da drin. Aber wir sehen tatsächlich vieles, was wir auch auf der Erde kennen, an stofflichen Verbindungen, sehen wir auch zum Beispiel auf dem Mars wieder. Ne? Also hohe Anzahl von Plagioklasen zum Beispiel drin, also und anderen Feldspatvertretern dann im Grunde. Teilweise natürlich auch Gläser, vulkanische Gläser, die zum Beispiel auch mal natürlich in seismisch aktiven Regionen entsprechend auftreten können, mal mehr, mal weniger. Wir haben typischerweise auch natürlich Impact-Brektien, also sowas, was wir zum Beispiel aus sowas wie dem Nordwunder Ries zum Beispiel in Deutschland kennen, wo es den berühmten Suivit, den Schwabenstein gibt. Ne, also so Geschichten finden wir halt tatsächlich auch wieder. Interessanterweise sehen wir aber halt auch von den Proben, wenn wir uns den Mond angucken, dass es halt schon regionale Unterschiede gibt. Und das ist was Spannendes, dass man also echt so ja halt geologische Karten im Grunde schreiben könnte, je nachdem, was die Zusammensetzung eben angeht. Weil dann halt eben zum Beispiel im Staub des Mondes zum Beispiel dann eher so Gläser dominieren, wohingegen, wenn wir jetzt in den Highlands des Mondes sind, die Plagioklase eher überwiegen. Also man merkt schon so regionale Specials, die einfach da sind, aufgrund der Gesteinsgenese, die dort auch stattgefunden hat. Aber ansonsten sind das alles relativ vergleichbare Bausteine, die ja im Grunde auch erklärbar sind, ne? Weil unsere inneren Planeten, also die festen Planeten, ja im Grunde nach der aktuellen Entstehungstheorie alle ja aus so einer protoplanetaren Scheibe entstanden sind auch. Ne? Das heißt, im Grunde das gleiche Ausgangsmaterial, nur was sich daraus entwickelt hat, ist halt ganz stark davon gesteuert, welche atmosphärischen Prozesse hat es gegeben und welche Distanz haben wir zum Beispiel auch zur Sonne. Was ja auch ganz klar eben auch limitiert, haben wir flüssiges Wasser oder nicht, was für uns oder zumindest für unser derzeitiges Verständnis ja eine der Hauptkatalysatoren ist für chemische Prozesse. Ne, dass wir also wirklich, sobald wir fließendes oder flüssiges Wasser haben, geht eine ganz andere Schublade auf an Verwitterungen, an Stoffumsätzen dann halt entsprechend. Das ist so die Hauptstellschraube, von der wir eben ausgehen können, dass die also entsprechende Folgen für die Bodenbildung dann auch drin haben. Aber ansonsten so diese Grund-Lego-Bausteine, die wir haben, sehr, sehr vergleichbar. Also dahingehend immer nochmal der Tipp, das ist auch ein ziemlich aktuelles Paper von 22, was wir mit verlinkt haben. Es ist das Duri et al., die sich also mal diese Regolith-Simulanten angeguckt haben, also die simulierten Böden in ihrer Zusammensetzung. Das ist so das, was wir auch bei uns normalerweise kennen. Also relativ viel SiO-Verbindung, also Quarzverbindung, weil das einfach was sehr Beständiges ist, was sehr, sehr Hartes auch ist. Dann hat viel Aluminiumoxide, Eisenoxide drin. Das ist so das, was wir eigentlich relativ häufig ja auch bei uns an ganz rohen Verbindungen eben haben. Und halt natürlich, daran kann man es wieder lesen, wir haben keine Hydroxide drin. Also was wir normalerweise mit Wasser in Verbindung setzen würden, das sind also normalerweise alles stoffliche Verbindungen, die relativ simpel einfach mit einer Sauerstoff-N-Gruppe, also Oxide halt, da rumfliegen, weil das ist das Einzige, was so wirklich ubiquitär, also überall an chemischem Prozess, wenn einer läuft, das ist halt eine Oxidation, weil wir halt durchaus dann entsprechend da Reaktionen mit der Atmosphäre dann auch drin sehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es halt relativ rohes Material. Ne? Aber wir können davon ausgehen, sehr vergleichbar zum Ausgangsmaterial, was wir auch bei uns hier haben.
Wahnsinn, Wahnsinn. Das macht eben jetzt nochmal die planetare Perspektive auf, Julian. Und ich finde es auch immer schön, drüber nachzudenken, was es für ein großes Glück ist und ein großer Zufall, dass überhaupt wir hier auf einem belebten Planeten existieren können. Ne? Das ist ja schon gesagt, also der Planet muss sich irgendwie in einer habitablen Zone bewegen. Also die Erdoberfläche muss überhaupt erstmal das richtige Maß an Sonnenenergie sozusagen abbekommen, um nicht zu warm, nicht zu kalt zu werden. Ne? Die Existenz flüssigen Wassers, das haben wir jetzt auch besprochen, ist die Grundvoraussetzung für chemische Verwitterung eigentlich. Und für primitive Lebensformen war es auch die Grundvoraussetzung, sich überhaupt erst bilden zu können. Das Leben hat, nach dem, was wir derzeit wissen, definitiv im Wasser begonnen. Ne? Dann eben auch noch der Zufall, dass sich Organismen entwickeln, die in der Lage sind, Photosynthese zu betreiben und die Atmosphäre also umzuwandeln in eine sauerstoffreiche Atmosphäre. Das ist auch noch ein großer Zufall. Ne? Und dann brauchen wir eine Jahrmillionen, Jahrmilliarden lange Entwicklung der Evolution eigentlich, natürlich auch beiläufig immer mal wieder der Bodenbildung an der einen oder anderen Stelle, ne, um eben dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und das Beste ist, Leute, dass die Menschheit es seit der industriellen Revolution jetzt vortrefflich schafft in kürzester Zeit. Also das ist ja nicht mal ein Wimpernschlag in Erdzeitaltern gesprochen, ne, das Ganze wieder abzureißen, ne, was da mühsam durch eine natürliche Prozesse aufgebaut wurde. Und da müssen wir einfach realistisch sein. Ne? Es gibt ja auch diese Stimmen, die sagen, ja, der Musk mit SpaceX, es ist trotzdem sehr beeindruckend, dass wir mittlerweile Raketen recyceln können und wiederverwenden. Das macht das Ganze sehr, sehr viel kosteneffizienter und so weiter. Ne? Und es gibt ja auch tatsächlich diese Fraktion, die sagen, naja gut, das mit dem Klimawandel, das fährt jetzt halt volle Möhre vor die Wand, aber dann setzen wir eben die Perspektive Richtung Mond und Mars. Ne? Und wir haben jetzt aber gelernt, das ist eben nicht so einfach. Ne? Faktor Gravitation. Wir müssen definitiv Wasser mitführen. Ja, Wasser ist ja nun mal auch nicht keine leichte Substanz. Ne? 1 Kilogramm pro Kubikmeter ist die Dichte. Ne? Das musst du ja auch erstmal da hoch transportieren. Ne? Du musst organische Substanz mitführen. Die ist dort nach dem, was wir wissen, nicht vorhanden. Zumindest nicht, nach dem, was wir wissen. Ne? Man hofft ja immer, aber es ist derzeit nicht belegt. Ja, Julian, Fazit auch deinerseits ist ein bisschen ernüchternd, oder?
Ja, also wie gesagt, das Positive, was man daraus ziehen kann, ist, man kann was draus ziehen. Also quasi, wir können also was anbauen. Das Negative ist genau das, was du gesagt hast. Das ist eigentlich ein ganz starkes Fanal dafür, dass wir unser delikat ausbalanciertes Ökosystem möglichst ungestört lassen wollen, weil wir halt sehen, es gibt keine vernünftigen Alternativen. Und ich finde, gerade solche Studien legen also echt das Schlaglicht darauf, was für einen langen Weg wir eigentlich gehen müssen, überhaupt sowas hinzubekommen wie ein sich selbst erhaltenes Ökosystem. Ne? Natürlich in manchen Schritten, die du gerade gesagt hast, sowas wie eine Photosynthese, das hätten jetzt auch andere stoffliche Verbindungen sein können, dann wären wir vielleicht eine Lebensform, die halt was anderes veratmet. Ne? Also das ist nicht unbedingt das Muss. Aber tatsächlich diese ganzen komplexen negativen Feedback-Beziehungen, die in unserem Ökosystem bestehen, die sich also gegenseitig wieder ausbremsen, dass nicht einfach irgendwas losgaloppiert, das ist ja im Grunde so unser prozessualer Schutz normalerweise dagegen, dass das hier so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist natürlich ein Henne-Ei-Prinzip. Wir entstehen in unserer Form ja auch nur so, weil unsere Umwelt uns so quasi geschaffen hat, weil wir einfach genetisch auch daran angepasst sind. Aber wir sollten halt tatsächlich einen Teufel tun, wie du auch gesagt hast, so diese Balancen aus dem Tritt zu bringen, was wir natürlich mit der Treibhausgasemission als Beginn allen Übels relativ nachhaltig schon geschafft haben. Und ich finde, also gerade so Studien zeigen uns, ne, was das auch für ein hohes Gut ist, was es zu schützen gilt, weil es eben echt kein gegebener Fakt ist, dass wir halt entsprechend, ne, also so Randbedingungen haben, die überhaupt für uns, Randbedingungen schaffen, die uns überhaupt nachhaltig existieren lassen. Na, das ist ja schon eine relativ existenzielle Frage, wenn wir über sowas reden. Und wir sehen es ja auch selber bei uns, wie gesagt. Wir sind ja auch nicht global mit wunderschönen Böden ausgestattet, die also wirklich tragfähig sind für eine wirkliche Nutzung im Sinne von Primärproduktion. Umso mehr sollte man halt gut drauf Acht geben. Das, glaube ich, ist so das, was man mitgeben kann. Bei aller Science Fiction, die da drin steht und vielleicht auch so ein bisschen Fernweh und Sehnsucht, mal sowas irgendwann ins Laufen zu bekommen, auf Großmaßstab schwierigst. Ne? Also da werden wir garantiert größte Probleme mit haben, beziehungsweise das wirst du wahrscheinlich nicht tragfähig oder nachhaltig erstmal hinbekommen.
Ist leider so. Also Mark Watney hat schlechte Karten, wenn er da zukünftig mal landet. Aber Julian, ich hoffe, dass wir hier mit diesem Podcast einen Teil dazu beitragen, eben ein Bewusstsein zu schaffen, ne, für das, was wir auf unserem Planeten haben, ne, speziell die Böden natürlich, ne. Und ich hoffe, dass ihr das natürlich auch immer wahrnehmt in der einen oder anderen Form und euch zum Beispiel daran erinnert, wenn ihr mal wieder im Garten unterwegs seid oder auch im Wald, ne, und mal an der einen oder anderen Stelle durch Zufall da einen Aufschluss seht, dann denkt ihr hoffentlich auch an uns und an das, was wir euch bei der einen oder anderen Gelegenheit mal mitgegeben haben. Apropos mitgeben, Julian, was können wir nochmal zusammenfassen? Was geben wir denn den Leuten jetzt eigentlich an Studien mit, die sie sich über die Sommerpause durchlesen können? Das Hauptpaper zunächst mal, was du hier zitiert hast mit dem Schweinemist, ist von Caporal et al. Aus dem Jahr 2022. Ne? Die haben dieses Anzuchtexperiment gemacht. Aber du hast noch einige andere Sachen in die Shownotes geballert.
Genau, ich hätte also zwei von der Forschergruppe um den Herrn Certini oder Certini aus Florenz ist der gute Mann. Also es sind alles Italiener, interessanterweise jetzt bei den drei Papern, die wir jetzt schon genannt haben. Einmal ist so ein ganz grundlegendes Ding von 2009, A View of Extraterrestrial Soils, wo es also quasi nur darum geht, haben wir überhaupt Böden? Ja oder nein? Und das Ganze so in Teil 2 im Jahr 2020 nochmal unter Disambiguating the Soils of Mars. Also nochmal ein spezielles Highlight auf Marsböden und kann ich die überhaupt in terrestrische Klassifikation einordnen. Und dann noch flankieren zwei weitere Paper. Einmal das Duri et al. Von 22 ist die gleiche Forschergruppe wie unser Hauptpaper, nur in anderer Reihenfolge. Ist quasi, sag ich mal, wie man es halt so macht, ne, aus dem gleichen Forschungsprojekt nochmal einen anderen Blickwinkel rausgepresst. Und das letzte Ding ist eher ein populärwissenschaftliches Paper, was so aus der Hauptzeitschrift der Landwirtschaftler in den USA, CSA News heißt das gute Ding von 2017, ist von der Frau Himilowski, ist also kein Tippfehler, die wird tatsächlich mit HM am Anfang geschrieben, wo es einfach nochmal so einen kurzen Showcase, 5 Seiten, sehr populärwissenschaftlich, Extraterrestrial Soils and Space Agriculture geht, so ein bisschen Showcase-artig, etwas einfacher runtergebrochen, was ist so der Stand, zumindest Stand 2017 gewesen zu dem Thema.
Ja, da habt ihr, danke Julian, also zunächst mal, dass du das rausgesucht und hier, wie ich finde, immer sehr schön eingängig zusammengefasst hast. Das ist, glaube ich, ein guter Anlass gewesen und für euch natürlich jetzt auch Anlass, ein bisschen was zu lesen, ne, in der Sommerpause. Und da komme ich nämlich jetzt zum Punkt Hausmeisterei an der Stelle. Wir haben es ja schon an anderen Stellen erwähnt, auch in den sozialen Medien. Dieser Podcast braucht einfach in der Sommerzeit auch ein bisschen Ruhe. Wir brauchen die Zeit, um eben auch zum Beispiel ins Gelände zu gehen, uns zu regenerieren und andere Dinge zu machen, die das Leben so mitbringt. Deswegen werden wir jetzt nach der Veröffentlichung, diese Folge wird am 26. Juni veröffentlicht, ab 27. sind wir sozusagen in der Sommerpause und wir kehren am 27. August wieder, ne? Also vom 27.06. bis 27.08. ist Sommerpause. Jetzt weint ihr ganz fürchterlich, seid sehr traurig, das kann ich auch voll verstehen. Deswegen, weil wir ja keine Unmenschen sind und weil wir natürlich in allem, was wir hier tun, in diesem Podcast an euch denken, haben wir einige Folgen vorproduziert, die euch über die Sommerpause verteilt natürlich kredenzt werden. Ich will mal zur Reihenfolge noch nichts sagen, weil da kann es sein, dass sich da immer mal noch was verschiebt. Ich bin gerade auch aktiv noch dabei, die letzten Interviews aufzuzeichnen. Das sind alles Interviews. Aber ihr werdet auf jeden Fall einen Fachverband kennenlernen, der sich mit Böden beschäftigt, den wir hier noch nicht vorgestellt haben im Podcast. Es wird um das große Thema Citizen Science in der Bodenkunde gehen. Es wird auch nochmal um bodenkundliche Berufsfelder gehen, Julian. Das ist ja die Domäne, die wir beide schon in zwei Folgen so ein bisschen abgearbeitet haben, ne? Wissenschaft und Lehramt und dann auch das Ingenieurbüro haben wir beleuchtet. Und da wird es also noch ein weiteres bodenkundliches Berufsfeld geben, was ich dann beackern werde. Und Julian, auch mit uns beiden war ja die Sonderfolge zum Boden des Jahres 2024. Und das müssen wir jetzt noch ausnutzen natürlich. Der ist ja noch das ganze Jahr Boden des Jahres, ne, der Waldboden. Und da habe ich mich nochmal mit zwei Fachleuten vom Sachsenforst, vom Staatsbetrieb Sachsenforst, hier in Sachsen in der Nähe von Dresden, zusammengetan und gehe dem Waldboden nochmal etwas genauer auf dem Grund und auch wirklich im Gelände an einem Praxisbeispiel. Also darauf könnt ihr euch freuen. Plus, Julian, wir hatten vorab auch ein bisschen diskutiert, ob wir so, naja, ich sag mal, jetzt ist ja gerade einiges im Gange hier in der Bundesrepublik, ne, ob wir da ein bisschen nochmal eine aktuelle Folge aufnehmen, aber das werden wir dann spontan entscheiden. Ihr seht aber, ihr habt auf jeden Fall 4 Folgen auf 8 Wochen verteilt. Das ist euch hoffentlich ein kleiner Trost und ihr könnt hoffentlich da etwas draus lernen. Ja, darüber hinaus könnt ihr euch natürlich trotzdem weiterhin bei uns melden. Wir sind dankbar für Feedback, Anmerkungen oder auch Ideen für neue Folgen. Wir sind ja kein staffelbasierter Podcast, aber nach der Sommerpause geht's eben in die nächste Runde. Wir werden qualitativ, denke ich mal, noch stärker werden. Wir werden uns ein bisschen neu aufstellen, was eben die inhaltliche Gestaltung angeht. Da auch ein paar neue Orientierungen für uns schaffen. Aber darüber hinaus freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback. Was kann man besser machen? Was ist gut gelaufen? Das ist auch manchmal hilfreich. Sollte man sich auch für den Alltag übernehmen, auch mal zu benennen, was gut gelaufen ist bei einer Aktion. Das vergisst man viel zu häufig, ne? Dann ist info@zollkast.de wirklich eure Kummer-E-Mail-Adresse. Da könnt ihr euch hinwenden, vertrauensvoll. Das wird dann auch an die einzelnen Personen verteilt. Darüber hinaus sind wir auf den sozialen Medien Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn vertreten. Auch das sind Kanäle, über die ihr uns gut erreichen könnt. Werdet auch einiges an Bildmaterial von unserem Sommertreffen jetzt bekommen und natürlich auch so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Julian, du bist bestimmt im Sommer auch im Gelände unterwegs aus verschiedenen Gründen, oder?
Ja, ist ja normalerweise die Zeit, wo Studis häufigerweise denken, wir hätten frei. Dem ist aber nicht so. Meistens arbeitet man dann mal wirklich so in eigenen Forschungsgebieten, wenn man keine Vorlesung zu halten ist. Ja, also Fahrten sind quasi schon intern im Kopf gebucht, ne? Dass mal wieder in die Moorgebiete zu gehen, ne? Also
ja. Schön. Dann weißt du ja auch, dass ich intern immer sehr auf der Suche bin nach Bildmaterial für die sozialen Medien. Da wirst du dann sicherlich mich auch wieder gut versorgen können. Ich persönlich bin auch immer natürlich viel zu Fuß unterwegs und viel mit dem Rad. Auch da wird sicherlich einiges kommen, ne? Also ihr seid nicht alleine, aber an der Stelle machen wir, glaube ich, einfach den Deckel drauf und es bleibt uns nichts anderes übrig, als euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge in diese Sommerpause zu entlassen. Aber das mache nicht ich, sondern Julian, weil du diese Folge vorbereitet hast, hast du jetzt vor der Sommerpause sozusagen für die nächsten 8 Wochen die Ehre und vielleicht auch die Bürde der letzten Worte. Julian, the stage is yours.
Haltig ist thematisch bei einem kurzen, knappen Live Long and Prosper.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.